Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche Migräne, Akutbehandlung und Prophylaxe. Mit einer Einjahresprävalenz von 11% gehört die Migräne zu den Volkskrankheiten. Auch wenn die Pathogenese noch nicht vollständig geklärt ist, eine psychosomatische Erkrankung ist die Migräne nicht. Und noch immer wird sie von manchen Ärzten nicht als ernstzunehmende Krankheit betrachtet. Zahlreiche Patienten erhalten daher keine adäquate Behandlung. Die Migräne ist nach dem Spannungskopfschmerz die zweithäufigste Kopfschmerzform und damit von hoher medizinischer und volkswirtschaftlicher Relevanz. Nimmt man die DALIS, verlorene Lebensjahre durch Behinderung oder Tod, als Kriterium, steht die Migräne nach der Depression bei den neuropsychiatrischen Erkrankungen in der westlichen Welt an zweiter Stelle. In der weltweiten Rangliste der von der WHO initiierten Global Burden of Disease Study 2010 belegt sie mit anderen Kopfschmerzerkrankungen Platz 7. Am häufigsten ist die Migräne bei 35- bis 45-Jährigen. Sie kann aber bereits im Kindes- und Jugendalter beginnen. Frauen erkranken etwa dreimal häufiger als Männer. Auch unter ökonomischen Gesichtspunkten ist die Migräne bedeutsam. Die Eurolight-Studie geht von jährlichen Durchschnittskosten von 1.222 Euro pro Patient aus. Definiert ist die Migräne als Kopfschmerz mit Begleiterscheinungen, denn die meisten Patienten haben nicht nur die oft einseitig lokalisierten Kopfschmerzattacken, sondern typische weitere Symptome, die den Beschwerden vorausgehen können. Dazu gehören Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Licht-, Lärm- und Geruchsempfindlichkeit. Eine Aura tritt bei etwa 20% der Patienten auf und äußert sich unter anderem in Form vorübergehender neurologischer Symptome wie der Wahrnehmung von Lichtblitzen und Zickzacklinien im Gesichtsfeld bis hin zur manifesten Hemiplegie. Mit dem Abklingen der Aura setzen die Kopfschmerzen ein. Der neurologische Befund ist bei der unkomplizierten Migräne unauffällig. Die Manifestationsformen der Migräne sind vielfältig. Es gibt unter anderem die Migräne mit Aura, die familiäre hemiplegische Migräne, die sporadische Migräne, die Migräne vom Basilaris-Typ, die vestibuläre Migräne und die Aura ohne Kopfschmerz. Die Migräne wird oft verkannt. So können die Schmerzen stärker den Nacken als den Kopf betreffen. Deshalb sind degenerative Halswirbelsäulenveränderungen und Muskelverspannungen häufige Fehldiagnosen. Tests wie der Migraine Disability Assessment Score, kurz MIDAS, helfen, die Beeinträchtigung durch die Migräne im Alltag zu erfassen.
Entgegen früherer Annahmen ist die Migräne keine psychosomatische Erkrankung, so Privatdozent Dr. Med. Stefanie Förderreuter, Oberärztin an der Neurologischen Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität München. Die Erkrankung sei primär organisch bedingt und werde durch psychische Einflüsse möglicherweise moduliert. Der familiären Häufung der Migräne können zunehmend spezifische Risikogene zugeordnet werden. Bei Patienten mit familiärer hemiplegischer Migräne wurden Varianten von Genen gefunden, die Ionenkanäle exprimieren. Die gesteigerte Membranerregbarkeit soll ein prädisponierender Faktor für die Migräne sein. Pathophysiologisch werden verschiedene Mechanismen diskutiert. Die sensorische Hypersensitivität soll mit einer Störung von Kontrollsystemen in Hirnstamm und Thalamus und mit der Freisetzung vasoaktiver Neuropeptide in Trigeminusfasern und Kern zusammenhängen. Die Folge ist eine neurovaskuläre Entzündung. Dass auch die Transmitter Serotonin und Dopamin eine Rolle spielen, ist aus pharmakologischen Studien und den Therapieeffekten bekannt. Notfallpatienten mit akuter Migräne haben meist schon orale Medikamente eingenommen, die nicht zu einer Linderung der Beschwerden geführt haben. Die Standardtherapie besteht dann in der intravenösen Applikation von Acetylsalicylsäure 1000 mg und gegebenenfalls Metoclopramid. Studien wiesen neben der antiemetischen auch eine analgetische Wirkung des Metoclopramids nach. Zur Behandlung gastrointestinaler Symptome kann auch Domperidon angewendet werden. Alternativ zur Acetylsalicylsäure kommt subkutanes Sumatriptan 6 mg in Frage. Die Wirksamkeit von Triptanen bei akuten Migräneattacken wurde in mehreren Studien nachgewiesen. Häufig wirkten sie auch bei Patienten, denen Analgetika nicht halfen. Kombinationsbehandlungen sind wegen ihrer synergistischen Effekte günstiger als eine Monotherapie und reduzieren die Häufigkeit weiterer Attacken. Paracetamol und Ibuprofen können ebenfalls wirksam sein. Ergotamine sind den Triptanen unterlegen und haben ein höheres kardiovaskuläres Risiko. Triptane sind in oraler und subkutaner Darreichungsform mit nadellosem Injektor, als Autoinjektoren, als Suppositorien und Nasenspray erhältlich. Eine signifikante Abnahme der Kopfschmerzen nach 2 Stunden war nach der subkutanen Applikation von Sumatriptan am häufigsten. Schwere kardiale und zerebrovaskuläre Nebenwirkungen kommen sehr selten vor. Der regelmäßige und häufige Konsum von Triptanen an mehr als 10 Tagen pro Monat kann jedoch zu einer Chronifizierung der Migräne und zur Entwicklung eines triptaninduzierten Kopfschmerzes führen. Serotonerge Syndrome werden bei der gleichzeitigen Anwendung von Antidepressiva bisher nicht beobachtet, obwohl Serotonin- und Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehämmer die Wirkspiegel der Triptane erhöhen. Patienten mit Aura wird die Einnahme von Triptanen erst mit dem Beginn der Kopfschmerzen empfohlen. Bei der Applikation während der Aura ist die Effektivität umstritten.
Bei jeder Migräneattacke muss sichergestellt sein, dass vorübergehende neurologische Symptome auf die Migräne und nicht auf eine Differentialdiagnose zurückzuführen sind. Dies gilt insbesondere, wenn sich die Aura mit Zeichen eines ischämischen Insults, Stroke Mimics, präsentiert, erläutert Privatdozent Dr. Med. Marc Obermann, Oberarzt an der Klinik für Neurologie des Universitätsklinikums Essen. Diese Migräne mit Aura und neurologischer Symptomatik habe verglichen mit einem Insult aber einen sehr typischen Verlauf. Die Beschwerden nehmen innerhalb weniger Minuten zu, erreichen ein Plateau und nehmen dann ab. Spätestens 30 bis 60 Minuten nach dem Beginn haben sie sich vollständig zurückgebildet. Von dieser Verlaufsform muss der migränöse Schlaganfall abgegrenzt werden. Eine sehr seltene Migräneform, bei der ein oder mehrere Aurasymptome mit einer ischämischen zerebralen Läsion im passenden Gefäßterritorium auftreten. Diese ist mit bildgebenden Verfahren nachweisbar. Schlaganfälle können andersherum Migräneattacken triggern. Jeder 4. Schlaganfallpatient beklagt heftige Kopfschmerzen. Verschiedene Studien belegten eine generell höhere Wahrscheinlichkeit für kardiovaskuläre Erkrankungen bei Migräne. Doch nur bei Patienten mit einer Aura, vor allem bei Frauen, wurde eine Risikosteigerung für ischämische Insulte belegt. Die Indikation für eine Migräneprophylaxe richtet sich nach der Anfallsfrequenz. Sie wird bei monatlich mehr als 2 Attacken oder mehr als 6 Kopfschmerztagen empfohlen. Eine Vorbeugung ist auch bei komplizierten und lange anhaltenden Attacken indiziert. Ziel ist die Reduktion der Migräneanfälle um mindestens 50%. Ein Patiententagebuch empfiehlt sich aus mehreren Gründen. Die Anfallshäufigkeit und Symptome werden dokumentiert, der Medikamentengebrauch festgehalten und der Therapieerfolg notiert. Zur Vorbeugung von Migräneattacken werden Beta-Blocker, Calcium-Antagonisten und Antikonvulsiva als Monotherapie und in einschleichender Dosierung empfohlen. Amitriptylin ist ebenfalls wirksam und bietet sich bei depressiven Erkrankten und Patienten mit Schlafstörungen an. Patienten mit einer Migräne haben ein erhöhtes Risiko für Depressionen, Angst und bipolare Störungen. Verschiedene weitere Substanzen wie Pregabalin sind in der klinischen Erprobung. Chirurgische Interventionen wie Muskeldurchtrennungen und der Verschluss eines offenen Foramen-Ovale sind nicht hinreichend belegt oder nicht wirksam. Die transkutane elektrische Nervenstimulation, kurz TENS, ist umstritten. Haben Patienten monatlich mindestens 15 Kopfschmerztage in 3 aufeinanderfolgenden Monaten, spricht man von chronischer Migräne. Diese tritt bei etwa 1-2% der Migränepatienten auf. Es sei wichtig, die Patienten mit einem Medikamentenübergebrauch zu identifizieren, betont Förderreuter, denn diese seien häufiger betroffen. Ihnen könne durch eine Reduktion der Analgetika oft geholfen werden. Auch Ona-Botulinumtoxin A soll bei der chronischen Variante wirksam sein. Das anticholinerge Neurotoxin wird intramuskulär in definierte Punkte von Gesicht, Hinterkopf, Nacken und Schultern injiziert. Als vorübergehende Nebenwirkungen können Nackenschmerzen, Muskelschwäche und eine Ptose auftreten.
Der genaue Wirkmechanismus, die minimal notwendige Dosis und der Grund für sehr unterschiedliche Ansprechraten sind unklar. Obermanns bisherige klinische Erfahrungen mit Ona-Botulinumtoxin A bei Patienten mit einer chronischen Migräne sind positiv und auch Förderreuter schätzt den Anteil der Patienten, die davon profitieren, auf mindestens 50%. Während der Therapie mit Ona-Botulinumtoxin hätte auch die Akutmedikation oft wieder gewirkt und der Schmerz sei durchbrochen worden. Die Häufigkeit der Migräne und unzureichende Behandlungen begünstigen die Entwicklung großer Absatzmärkte für medizinisch nicht indizierte Maßnahmen. Frischzelltherapie, Homöopathie, Hypnose und Darmspülungen sind nur einige Beispiele für zahlreiche Therapieangebote, bei denen der Wirksamkeitsnachweis fehlt. Viele Patienten kommen nach einer wahren Odyssee in die Klinik und haben bis hin zur Wunderheilung alles ausprobiert, berichtet Obermann. Die vollständige Akzeptanz der Migräne als ernsthafte Erkrankung sei auch unter Ärzten immer noch nicht erreicht. Viele Patienten seien unterversorgt, nicht alle würden an Fachärzte überwiesen. Neben den unwirksamen Behandlungen gibt es aber auch alternative, nicht pharmazeutische Ansätze, die durchaus hilfreich sein könnten, bei denen die bisherige Studienlage aber keine abschließende Bewertung zulässt, zum Beispiel Coenzym Q10, Vitamin B2 und Magnesium. Für die Akupunktur ist in Studien ein Nutzen für die Prophylaxe der episodischen Migräne gezeigt worden. Die Wirkung war mit der einer medikamentösen Prophylaxe vergleichbar. Aber auch die Scheinakupunktur wirkte, sodass fraglich ist, ob tatsächlich eine spezifische Wirkung oder stärker ein Placebo-Effekt besteht. Gute Erfahrungen machen Patienten mit Ausdauersport. Auch hier gibt es keinen echten Wirksamkeitsnachweis, aber ein verbessertes Lebensgefühl, die Vermeidung von Übergewicht und die körperliche Fitness werden als stützende Faktoren bewertet. Klar ist die Empfehlung auch für die Psychotherapie. Neben der genetischen, psychosozialen und biochemischen Prädisposition ist die Migräne mit einer dysfunktionellen Stressverarbeitung assoziiert. Während psychoanalytische Verfahren nicht indiziert sind, kommen die kognitive Verhaltenstherapie, das Biofeedback und Entspannungstechniken in Frage. In Einzelfällen kann auch eine stationäre Behandlung hilfreich sein. Die Strukturierung des Alltags mit regelmäßigem Schlaf, einer ausgewogenen Ernährung, der Vermeidung von Alkohol und anderen Triggern sind wichtige ergänzende Maßnahmen. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Die Autorin war Dr. Susanne Krome aus Melle. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.